4. Wo war der Schreckliche? Agnons Butchersbuch handelt von zwei Tora-Gelehrten, die gegeneinander Krieg führen, weil der eine zum anderen gesagt hat, er habe keine Ahnung von der Tora. Es heißt, zwei Gelehrte, die in unserer Stadt lebten, und endet mit dem Tod der beiden. Das Buch stand jahrelang bei mir herum. Ich hatte es als Student in Hamburg in der Staatsbibliothek gestohlen und deshalb pausenlos ein schlechtes Gewissen. Irgendwann musste ich es also aufmachen und ein paar Sätze lesen, und dann las ich alles. Jetzt war es in Prag, in der Wohnung, in die Vove und ich nicht mehr durften. Ich vermisste den kleinen weißen Manesse-Band mit dem veilchenblauen Querstreifen und Agnons Bild wie einen Menschen. Noch mehr vermisste ich die Wohnung mit ihren dicken roten staubigen Teppichen, den nach frischem Lack riechenden Art-Deco- und Stahlrohrmöbeln, den slawisch-kitschigen Janeceks Fremunds, Chapeks an den Wänden und den hässlichen, rührenden Familienfotos im kalten, gefliesten Flur. Ich hatte noch den Schlüssel, und als ich am Heiligabend 2005, mein liebster Reisetag, ruhig und geulos, in Berlin losfuhr, um Noah in meinem kleinen Schriftstellerloch in der Swinemünder Straße Platz zu machen, nahm ich den Schlüssel mit, obwohl ich wusste, dass die Italska 28 für Vove und mich tabu war. Vove und Mama hatten ein Geschäft gemacht, als Mama und Serafina zu der Nullweiler Wechselberg zurückgegangen waren. Er Hamburg, sie Prag. Kaum war ich in Prag angekommen, juckte es mich sofort wieder zwischen den Beinen. Aber was machte ich? Ich rief Noah an und sagte ihm, er solle seine harten, schwieligen Hände von meinem Fotoarchiv, meinen Drieshosen und meinem Computer lassen. Es juckte immer noch. »Was bist du so aufgeregt?« sagte er. »Hast du schon wieder diesen unglaublichen galizischen Ständer?« »Ja, Loki, es tut weh, so hart ist er.« »Gott, du Glücklicher, ich habe, bevor ich weggefahren bin, zu Merav gesagt, wir könnten nicht mehr zusammenbleiben, weil er mir neben mir nur noch morgens steht, wenn ich pinkeln muss.« »Und was hat sie gesagt?« »Sie ist sofort auf Tauchstation gegangen, aber kaum war er in ihrem Mund, wurde er schlaff und kalt wie eine Gurke, die man ein paar Wochen im Gemüsefach vergessen hat.« »Wirst du heute noch in den Puff in der Spalena gehen?« »Diesmal nicht«, sagte ich. »Ich lass mir lieber eine aufs Zimmer kommen.« Um 10:30 sollte die kleine, komische, braunhäutige Julce im Hotel Udvo Kocek vorbeischauen, die sogar im Winter oben und unten weiße Bräunungsstreifen hatte, wie ein Tom Wessels Mädchen. »Klopf dreimal kurz, dreimal lang«, hatte ich ihr am Telefon gesagt. Aber um 5:30 hämmerte 7-mal so laut und heftig hintereinander an die Tür, als wäre ich Slansky und draußen stünden Gottwalds Gummimantelmänner. Julce war eben immer ein bisschen verwirrt, das wusste ich noch vom letzten Mal, als ich bei ihr in der Spalena war und sie, nachdem wir fertig waren, vor lauter Aufregung meine Kleider statt ihre eigenen vom Boden aufhob und mit ihnen ins Bad rannte. Aber sie war auch sehr süß. Sie konnte die Zunge rollen. Sie hatte ein Peanuts-Plakat über dem Bett und auf ihrem Nachttisch stand ein Peanuts-Wecker. Und sie hatte eine dunkle, nicht so lange Pflaume, innen rosa, außen hellbraun. So schön war sonst nur Urriteles Allerheiligstes, soweit ich mich erinnern konnte. Und deshalb mochte ich Jürgen. Und weil sie am Ende immer meinen Kopf auf ihre Schulter legte und etwas auf Romanes sang, das ich nicht verstand. Es juckte sofort noch ein bisschen mehr, als es so laut an der Hotelzimmertür klopfte. Mein dummes Zigeunermädchen kann es also auch nicht mehr aushalten, dachte ich, und ich bekam auf der Stelle etwas, das Noah und ich seit Ende der 90er Jahre einen Halben nannten. Enzyklopädie Judaica, eine außerhalb des Ehebetts spontan auftretende relative Erektion, auf die man mit Mitte 40 stolz sein kann. Der Halbe war diesmal fast schon ein Ganzer und ich fragte mich, ob ich im Ruheraum der Elster-Sauna etwas ähnlich Vorzeigbares in meiner Hand gehalten hatte. Ich riss die Tür auf, aber vor mir stand nicht Julcha, sondern die verfressene, herrlich grinsende Serafina. »Aha«, sagte sie, »es stimmt also, du bist in Prag.« »Warum denn nicht?« »Ach, ich freue mich so, Kleiner.« Und sie stampfte ins Zimmer rein und ließ sich mit ihrem großen, schweren Körper aufs Bett fallen. Im Judo nannte man den Wurf, der einem solchen Sturz vorausging, »großer Ogoshi«. Das Bett knackte wie die Knochen eines alten, stolpernden Esels, aber es hielt. »Warum sind so viele Frauen so dick?«, dachte ich. Und der Halbe verabschiedete sich. Vove hatte fast wörtlich das Gleiche gesagt, als ich vor meinem Umzug nach Tel Aviv noch ein paar Tage bei ihm in unserer alten Hamburger Wohnung in der Hartungstraße verbrachte. Auch 1000 Teppiche und Bilder und noch mehr in den Gardinen verborgene Wutschreie, um mir von ihm zum 100. Mal erzählen zu lassen, was ich erben würde und was für ein kindischer Idiot im Körper eines Erwachsenen ich sei. Er kam aus den vier Jahreszeiten vom Teetrinken zurückgehinkt und fauchte mit seiner inzwischen nicht mehr ganz so schneidenden NKWD-Stimme. »Sie sind alle so fett im Bus auf der Straße im Hotel. Warum eigentlich? Nur deine Mutter war schön schlank und elegant, bis sie mit diesem russischen Untermenschen abgehauen ist.« Dann veränderte sich kurz seine Augenfarbe vom dunkelbraun zu wutschwarz und wieder zurück, und die Haut in seinem grauen Butschatsch-Gesicht wurde dünn wie der Durchschlag seiner STB-Einverständniserklärung. Wowa der Schreckliche ging immer allein ins Vierjahreszeiten. Früher, wenn er sagte, er gehe noch auf ein Earl Grey raus, fuhr er stattdessen nach Bergedorf zu seiner Ingrid. Warum nicht gleich Runhild oder Hildegard, Papascha? Und noch früher saß er wirklich zweimal im Monat im Teeraum dieses ehemaligen Reiter-SS-Hotels, das mir mit seinen dunklen Möbeln und verängstigten Angestellten und Gästen wie die XXL-Variante der Hartungstraße vorkam. Dort traf er sich mit seinem tschechischen Führungsoffizier, und wenn sie auf keinen Fall gehört werden wollten, drehten sie die Köpfe zu der Säule mit den tasmanischen Koala- und Orchideen-Intarsien hinter sich und redeten noch leiser. In den letzten Jahren ging er wieder häufiger hin, aber allein. Vielleicht wollte er sich an seine Agentenzeit erinnern. Oder er hoffte, er würde dort noch einmal eine Frau kennenlernen, zwischen deren Beine er sich, wenn es schon nicht die von Mamascha waren, mit seinen 76 Jahren legen könnte. Das Resultat war auch an diesem Nachmittag wieder zum Weinen. »Heute habe ich mich mit deiner alten Schachtel aus Blankenese über die Belagerung von Leningrad unterhalten und ihre vier Martinis bezahlt. Ihr Mann hatte eine Gasfabrik. Gasfabrik ausgerechnet. Sie ist so schwer wie die Gustloff, bevor sie versenkt wurde.« »Papa«, sagte ich, »wie lange warst du eigentlich Spion? Bis 89?« Diesmal hätte er fast geantwortet. »Setz dich«, sagte er. »Ich sitze schon.« »Wenn ich dir sage, dass du dich setzen sollst, dann setzt du dich auch.« Ich erhob mich von dem riesigen, braunen, aufgeplusterten Schaumstoffsofa, das seit den Olympischen Spielen 1972 im Wohnzimmer in der Hartungstraße stand und inzwischen wie ein totes Mammut aussah. Dann setzte ich mich wieder hin. Wowa der Schreckliche lächelte. Für 3 Sekunden sah er wie jemand aus, den ich gern gekannt hätte. Wie der Vorsitzende des Schriftstellerverbands zum Beispiel, der nicht mehr jeden, der besser ist als er, wegen Abweichung, Kritik der KPC oder poetischem Nihilismus vor die Parteikommission zerrt. Der anderen seine eigene Hilflosigkeit verzeiht. Der weiß, dass er nichts kann, außer Angst zu verbreiten. Wowas Bücher, die er in Prag geschrieben hatte, hießen »Die Arbeiter, die Kinder der Arbeiter, die Zukunft der Arbeiter, die Arbeiter der Arbeiter«. Alles dünne, traurige Romane ohne viel Handlung, gedruckt auf grauem Papier, die Buchstaben genauso grau. Die Auflagen waren menschenverachtend hoch, fast auf Clement-Gottwald-Niveau. Trotzdem las niemand Karubiner, und ich schwöre, als Mamascha an unserem letzten Weihnachten in Prag 2 Karpfen gekauft hatte, in Prag waren wir noch Maranos, falsche Nichtjuden, unter deren privat organisiertem Superweihnachtsbaum aus Schumava teurere Geschenke lagen als bei den atheistischen Tschechen, da waren die Karpfen in das 7. Kapitel von »Die Arbeiter ohne die Juden« eingewickelt. Wowa verprügelte daraufhin zuerst mich mit seinem Gürtel im Schlafzimmer. Ich hatte angefangen, laut lachend die Stellen vorzulesen, die noch nicht vom Karpfenblut durchweicht waren. Und dann scheuerte auch Mamascha eine. »Du blöde Kuh, warum kaufst du den Fisch bei diesen südböhmischen Analphabeten auf der Vinohradska? Warum gehst du nicht in den staatlichen Supermarkt?« »Glaubst du, dort packen sie die Karpfen in Geschenkpapier ein?« sagte Mamascha und fing an zu heulen, und sie heulte durch bis zu den Heiligen Drei Königen. Als 20 Jahre später mein erstes Buch rauskam und auf der Spiegel-Bestsellerliste 2-mal den 14. und 1-mal den 17. Platz machte, hörte Wowa natürlich sofort auf, mit mir zu reden. Sein Schweigen dauerte ungefähr 2 Monate. Dann rannte ich am Steindamm zufällig in ihn rein. »Du hast mich hier nicht gesehen, verstanden?« Oder ich werde weiter im Exilpen herum erzählen, dass du aus meinen Notizbüchern abschreibst und einen Stil hast wie Trotzki, nachdem ihm der Schädel gespalten wurde, sagte er und verschwand schnell, humpelt in einem Sexkino. Ich wusste alles von Kostja Kostos, dem Sammlersohn. Ich wusste, dass mein Vater seinen 50er Jahren einmal im Monat in das lange felsgraue Geheimpolizeigebäude in der Bartolomejska musste. Die Treffen im 4. Stock waren lang und gemütlich. Es ging viel um Politik. Kostja und Wowa diskutierten Otterschicks Ideen vom 3. ökonomischen Weg, sie fragten einander in Parteigeschichte ab, Wie viele Jahre bekam Gustav Husak bei seinem ersten Prozess? Warum verdarb Chruschtschow beim 20. Parteitag den Menschen die Freude am Kommunismus? Wieso schoss Fanny Kaplan bei ihrem Attentat auf Lenin daneben? Und erst beim Abschied ging es zur Sache. Vova stand auf, Kostja sagte, ist das alles? Vova sagte, ja und nein, je nachdem, was du brauchst, genoss Dzerzhinsky. Und dann sagte Kostja, er würde gern ein paar Namen und Zitate hören. Und wenn er nächstes Mal in das eine oder andere Manuskript hineinsehen dürfe, das für die westdeutsche, französische oder italienische Diplomatenpost bestimmt sei, würde ihn das glücklich machen, wie Wladimir Iljitsch die Nachricht, dass der Zug nach Petrograd in Zürich am Bahnhof stehe und mit dampfenden Schornsteinen auf ihn warte. Papascha machte Kostja glücklich. Und Kostja machte Leute wie Kundera, Skvoretzky, Hrabal unglücklich. Wer hat von Kunderas Liebesschlacht gehört, von Skvoretzkys Tanzball der Genossen, von Hrabals Ich war der Chef vom Lakaien? Niemand. Weil Papascha und Kostja dafür sorgten, dass diese Bücher nur in der Erinnerung ihrer Verfasser einen Platz bekamen. Allein Hrabal schrieb das in der Bartholomäuske zusammen mit zwei Durchschlägen und einer ersten Fassung vernichtete Buch als Ich habe den englischen König bedient nochmal. Und es wurde laut Kostja sogar besser. Im Mai 1968, Brezhnev und Dubček zitterten seit Monaten um die Wette, beschlossen Vova und Kostja eine Pause zu machen. »Bis wir sehen, auf welche Seite des Netzes der Matzeball rollt, Genosse Itzigstein«, sagte Kostja, der unberechenbare, hochgebildete Polizeigoi, zu meinem unerschrockenen Vater und so, wie sie einander an diesem trockenen, hellen Maimorgen die Hand gaben, lang, zu fest, aggressiv, konnte man mit ihnen Mitleid kriegen. Mitleid mit Männern, die es gut meinen, aber das Falsche tun, ist wie der Krankenbesuch bei einem Todfeind. Aus Empathie wird schnell Arroganz, das Überlegenheitsgefühl des Unterlegenen. Kostja Kostos, der Sammlersohn, der die zusammengestohlene Kubistensammlung seines Vaters im Frühling, Sommer und Herbst 1969 in einem schwarzen, staubigen Opel Kapitän aus Prag nach Frankreich schaffte, zusammen mit seinem Geheimdienstwissen, den Kindern und seiner auffallend schlanken, hündisch hübschen Frau Mara, brauchte das Mitleid von niemandem. Schon eher Vova, der schrecklich Dumme. Der hatte, nachdem Dubček, Smrkowski und der Rest der 68er Gang of Hope von den Russen in depressive Frührentner und Hausmeister verwandelt wurden, weitergemacht. Wieder ging er jeden Monat in die Bartholomäuska, aber jetzt war es hier so gemütlich wie an einem Eisloch in der Kolyma. Und als Vovas neuer Führungsoffizier sagte, »Karubina, wir brauchen jemanden, der auch im Westen auf die Feinde des Kommunismus ein Auge hat«, nickte der zu Hause so strenge Papascha entsetzt und beschämt. 3 Monate später, im kühlen August 1970, emigrierten wir im Auftrag des STB nach Hamburg. Und 4 Monate später erschien in der Zeit Vovas einziger erfolgreicher Westartikel, Überschrift seines publizistischen Täuschungsmanövers, »Die Arbeiter mit menschlichem Antlitz«. Das und den Rest erfuhr ich von Kostja Kostos morgens um 3 am Telefon. 2 Wochen bevor Serafina auch mitten in der Nacht angerufen und ihr gesagt hatte, dass sein Freund Walja Wechselberg ihr richtiger Vater sei und sie nur meine halbe Schwester. Warum hatte er das getan? Weil der schwache Walja nach 50 Jahren sein Kind zurück wollte? Weil Vova und Kostja nie aufgehört hatten, ihre Desinformationsspielchen miteinander zu spielen? Weil der Mensch des Menschen Wolf ist? Seitdem fragte ich mich immer wieder mit einem inneren Weinen, was der Unterschied zwischen Leben und Tod ist. Und nicht nur das. Ich überlegte mir, wie es wäre, wenn Vova auch nicht mein Vater wäre. Schlechthin, dann hätte ich nicht seinen Schreibgehen abbekommen. Ich wollte wissen, ob Mamascha Walja geliebt hat. Und ob Serafina darum zuerst immer alles großartig findet und hinterher in die totale Depression rutscht, weil sie im Juni 1960 auf dem brüchigen, unebenen Rollfeld von Prag-Rosinje den vor Angst blassen Vova für ihren Vater halten musste. Vor allem interessierte mich, wie ein ewiger Talmud-Junge wie Vova vom Weg abkommen konnte. Spätestens seit ich Agnons 2 Gelehrte gelesen hatte, wusste ich, dass auch der menschenfreundlichste Mann, so wie Rabbi Moshe Pinkas aus Butschatsch, irgendwann beginnt, Fehler zu machen, wenn er sich zu sehr ihm recht fühlt. Also erst recht der harte Vova. Schleumel Folani dagegen kam von Anfang an ohne Ideale aus, vielleicht weil das als Judenältester von Butschatsch nicht anders ging. Darum gab es für ihn später als Kaufmann von Hamburg nichts zu verlieren und für den armen, verwöhnten Noah umso mehr. Ach, Noah, warum begreifen wir immer erst so spät, dass wir nur Zweige eines Baums sind, der hier schon stand, als es noch keine Schabbesaufzüge gab? Papa, warst du wirklich bis November 1989 Spion? Bis eure Leute in den Narodny aus den demonstrierenden Studenten Gulasch gemacht haben? Lass mich in Ruhe. Nein, ich will endlich einmal eine Antwort auf irgendwas von dir. Und ich will nicht darüber reden. Jetzt sag schon. Was soll ich sagen? Ich weiß es doch sowieso. Und was willst du dann von mir? Hast du wirklich geglaubt, dass alles andere noch schlimmer wäre als die Diktatur der Proleten und Analphabeten? Er sah mich erstaunt an und setzte sich dicht neben mich auf die gewaltige, aufgeblähte, dunkelbraune Couch, auf der er über 30 Jahre Abend für Abend neben Mamasche ferngesehen, geschlafen, telefoniert hatte. Vielleicht, sagte er wieder mit demselben weichen Lächeln wie vorhin auf dem mir unnatürlich zugedrehten Gesicht. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Gut möglich. So viel hatte Papascha noch nie in seinem Leben zugegeben. Wirklich, ja, sagte ich, gierig nach mehr. Mein Gott, war diese Kuh aus Blankenese fett. Was? Es waren 5 Martinis, nicht 4. Ich habe nochmal nachgerechnet.